This Way mit legendärem, erfolgreichen Labelgründer und Markus Staiger. Immer hübscher werden mit dem Alter. Ich komme jetzt mit dem Kompliment hinten raus, nämlich. Immer hübscher werden mit dem Alter. Meine ich ganz ehrlich. Ich finde, du siehst
vielen herzlichen Dank.
Jedem Jahr, genau. Und deswegen habe ich es ja gesagt, bezeichnest dich selbst als unerfolgreichen Labelgründer. Darauf kommen wir aber später zu sprechen, was du denn damit eigentlich meinst. Und Patrick Tiede natürlich, Walk This Way Records Labelgründer und Chapter One Chef. Wir starten aber erstmal wie bei allen mit ganz kniffligen Oder-Fragen, um dich richtig gut kennenzulernen. Und da bekommst du auch mehr als alle Gäste zuvor.
Oh Gott.
Du musst dich möglichst schnell entscheiden.
Ja, mach ich. Das muss man ja so intuitiv machen. Also ich darf nicht drüber nachdenken.
Exakt. Oder?
Okay, alles klar.
Palatschinken oder Döner?
Palatschinken.
Brazilian Jiu-Jitsu oder Kung-Fu?
Ja, Brazilian Jiu-Jitsu.
Rap oder Kampfsport?
Kampfsport.
Kochen oder Klettern?
Kochen.
Juice oder Cosmopolitan?
Du hast recherchiert, Juice aber.
Berlin oder Stuttgart?
Berlin.
Elon Musk oder Jeff Bezos?
Okay, das ist so wie ein Eimer Kotze oder ein Eimer Durchfall.
Oder Jean-Paul Gaultier oder Big Daryl Mac?
Jean-Paul Gaultier.
Gaultier oder Fruit of the Loom?
Gaultier.
Deutsche Wohnen oder Vonovia?
Ist ja genau. Wieder wie Kotze.
Beide enteignen.
Okay. Terror Tiger oder Die Hoffnung ist ein Hundesohn?
Die Hoffnung ist ein Hundesohn.
KIZ oder MOR?
Schwierig, KIZ.
Rap.de oder Royal Bunker?
Royal Bunker.
Labelchef oder Journalist?
Journalist.
Diogenes oder Dionysus?
Witzig. Geil, Dionysus.
Warum Dionysus?
Ja, feiern ist doch gut. Ja, also man muss auch die Feste feiern. Also so eine gewisse Leichtigkeit. Ich hätte, also sagen wir es so, das ist ein bisschen eine taktische Antwort, aber Diogenes, ich habe ja die Geschichte neulich erzählt, dass Diogenes auch ein bisschen verspannt ist in seiner Ärmlichkeit und so möchte ich nicht sein eigentlich. Ich möchte Dionysos sein. Ich bin wahrscheinlich mehr Diogenes.
Okay.
Ich bin wahrscheinlich der strenge Asket. Also eher.
Du hast es in die wundersame Rap-Woche erklärt.
Genau.
Ein Podcast, den du wöchentlich mit Mauli machst.
Das stimmt. Aber aufmerksam. Also ich habe erkannt, du hast auf jeden Fall recherchiert.
Ich habe mir alles reingezogen von dir.
Krass.
Ich wusste auch nicht, dass du so ein crazy Dude bist. Also ich habe mir das...
Wie?
Ich habe mir diese Compilation, ich habe sie dir ja geschickt gestern. Hast du es gesehen?
Ich habe parallel meinen Sohn hingelegt und habe so nebenbei geguckt sozusagen und habe mich an viele Sachen zurückerinnert gefühlt, habe es aber nicht komplett gesehen.
Also, dass du einfach nackt in Splashpool springst, deine Sonnenbrille dabei verlierst, danach tauchst, die wiederfindest, nach dem Echo Fresh Interview auch nackt in den Pool springst, ja. Dass du diesen...
Es gibt eine Textzeile, die kennst du. Ich komme in deine Stadt und zeig dir meinen Schwanz wie Steiger.
Darauf ist es bezogen.
Ja, klar, weil ich mich überall ausgezogen habe.
Ich wusste das nicht. Ich habe dich ja.
Das Ding ist halt so, für ganz viele Leute jetzt ausziehen so ein richtiges Problem. So Nacktheit, Körperlichkeit und so weiter. Und ich habe immer gesagt, ausziehen ist die einfachste Übung, ist kein Problem. Ich würde es jetzt nicht mehr heute machen, weil mit...
Ja, ganz kurz die Vorstellung, wie wir alle hier nackig
sind. Ja, wär nicht schlecht.
In die Richtung sollte das jetzt gehen. Nee, aber
dann hättest du jetzt sagen können, ja, zeig doch mal, wenn es kein Problem ist, mach's doch.
Du hast es früh genug gemerkt, du bist ja Journalist. Aber du bist ja auch, das hat ja nichts mit nackt zu tun, du bist dann ja auch eine Bühne hochgeklettert und dann runtergefallen. Ja. Hast du dir was
getan? Das war gefährlich.
Ja, voll.
Nee, ich bin gerettet worden. Und zwar hat ein alter Kumpel mich gesaved. Der hat gesehen, dass ich falle und hat mich dann mehr oder weniger wirklich im Fallen so rausgedrückt. Sonst wäre ich wirklich auf die Bühnenkante gefallen. Das wäre auch richtig scheiß gewesen. Ich habe mir ein bisschen den Ellbogen angeschlagen. Jan, der hat mich gerettet. Und Jan ist tatsächlich vorletztes Jahr oder vor 2 Jahren erstochen worden. Also wirklich, also rest in peace, aber der hat mich gerettet damals.
Das ist natürlich ein bisschen ein schwieriges Thema. Geht jetzt die Überleitung natürlich nicht so gut. Aber ich würde nochmal auch in die Vergangenheit springen, als du eben dieser crazy Dude war. Ich habe es natürlich schon mit dir auch im Telefongespräch gestern ein bisschen besprochen, auch was für einen Stellenwert Steiger für dich damals auch hatte.
Auch immer noch, ehrlich gesagt. Also ich freue mich total, dass du hier bist sozusagen. Ich habe es gestern im Vorbereitungsgespräch gesagt, dass, also dass ich für mich noch genau weiß, wie wir uns kennengelernt haben sozusagen. Und das alles für mich wahnsinnig bedeutend früher war. Es hat für mich deutschen Rap eröffnet. Also diese ganze Royal Bunker Zeit und all das, was damit
ihr
zusammenhängt.
Ihr seid doch zu uns ins Büro gekommen,
immer
oder?
Ständig. Nein, genau. Naja, aber damals gab es ja Hammer und Zirkel noch nicht. So, ne? Also 2000 war das, da wart ihr ja noch in der alten Schönhauser, durch den Buchladen, durch die Küche durch. Da warst du
mit. Wirklich? Ja, da wart ihr schon da?
Da war ich schon da und dann hatte man immer irgendwie Kontakt gehalten sozusagen, beziehungsweise ich habe den Kontakt gehalten. Gefühlt war das eigentlich, glaube ich, für Margot scheißegal. Wahrscheinlich dachte er sich, was machen immer diese kurzhaarigen Menschen hier. Aber ja.
Nö, aber ich fand euch dann schon wirklich sehr nett und ich weiß das natürlich auch. Also nee, ich habe mich schon auch immer gefreut, wenn die beiden dann vorbeigekommen sind. Und ich weiß ja auch, wie das teilweise von außen gewirkt haben muss. Also für uns war das ja, ey, wir gehen in diesen Royal Bunker, wir gehen in dieses Büro, ich muss da Buchhaltung machen, was ich nicht besonders gerne und auch nicht besonders gut gemacht habe. Deshalb auch nicht so wahnsinnig erfolgreich, wirtschaftlich erfolgreich. Für uns war das ja eine normale Arbeitswelt oder so eine Art Jugendhaus und dann auf der Couch ins Studio und so weiter und so fort. Und dann kamen ja schon diese ganzen anderen Leute, die uns nur von außen kannten und für die dieses Royal Bunker wahrscheinlich auch so eine, wow, was passiert da in diesem Keller? Und wir hatten einmal einen, der war wahrscheinlich auch psychisch ein bisschen angeschlagen, aber der kam da rein und stand dann da, endlich. Endlich. Ich hab's geschafft. So. Und für den war das natürlich ein Universum. So also wir waren ja auch eine Projektionsfläche für Träume wahrscheinlich dann
auch. Total. Also wir haben uns ja damals auch immer erhofft. Es war damals der große Traum bei euch irgendwie zu landen. Und ich weiß noch, du hast mal zu uns gesagt, ey, ihr seid so nett, ich würde euch so gerne sein, aber ich finde eure Musik so scheiße. Und das war dann so, es war aber auch noch vor Hammer und Zirkel und dann haben wir irgendwann Hagen kennengelernt, ne, und haben dann irgendwann bei Platten bei Ost angedockt sozusagen, aber das war damals Wahnsinn, das hat viel beeinflusst, absolut.
Warum hast du den Royal Bunker überhaupt gestartet? Also vorher gab es ja noch ein anderes Label, das hat nicht so ganz funktioniert, Mikrokosmos.
Nee, Mikrokosmos hat funktioniert, es gab nur...
Also zwischen euch hat es nicht funktioniert, meine ich.
Ja, genau, das war so ein gemeinschaftliches Projekt, da mit Savasch und MK1 und so haben wir das zusammen gemacht, ich weiß gar nicht. Hülse war noch dabei von MK2, der damals für MK2 geschrieben hat und so. Es war ein lockerer Zusammenschluss, aber entstanden ist die Idee eigentlich daraus, dass in Berlin ein Label gefehlt hat. Das kann man sich heute ja gar nicht vorstellen, dass in Berlin keine Labelstruktur war. Es war keine Plattenindustrie, es war keine Musikindustrie da und deshalb haben wir gesagt, okay, dann machen wir eine Plattenfirma und es gab immer wieder so Typen, die dann so Geschichten erzählt haben, ja, dann machen wir Platten und dies und jenes und machen CDs und gehen dann durch die Decke und das machen wir dann mit dem großen Vertrieb und ich spreche mit Sony und so weiter und so fort. Und diese ganzen hochtrabenden Projekte sind mehr oder weniger alle baden gegangen. Und dann haben wir halt gesagt, ich habe dann aus Punk-Zeiten, aus Erzählungen gehört, naja gut, man kann ja auch ein Tape-Label machen. Na? Und da ging das dann natürlich damals auch das eine ging ins andere über. Die DJs haben damals wirklich Tapes gemacht, Mixtapes gemacht. Die wussten, wo man Tapes kopieren lassen kann. Dann sind wir dorthin gegangen im Kassetten-Copy-Service in der Klugstraße und haben dann die 100er Auflage gemacht und haben dann einfach gesagt, okay, wir machen jetzt mit den Leuten, die hier in unserem Umfeld sind und die niemand signen würde. Ja, alle haben gesagt, Savasch, das Dreck, Funkfüchse, Dreck, oh, da wollen wir nichts damit zu tun haben. Oder Hagen, der war auf dem ersten Berlin Nummer 1, Volume 1, hey, war der sogar drauf, nicht als Analphabeten, sondern da war als Gorilla drauf, glaube ich. Krass. Oder hat er nicht noch einen anderen Namen gehabt?
Nee, es war eigentlich immer Analphabeten und dann Gorilla, glaube ich.
Und davor?
Boah, das weiß ich nicht.
Egal, auf jeden Fall haken wir mit drauf auf diesem Tape auch und so. Und von Berliner Rap wollte eigentlich niemand was wissen. Und dann haben wir gesagt, scheiß was drauf, wir machen das als Tape. Das war so quasi die Idee, die ich hatte aus dem Punk heraus, kombiniert mit diesen DJ-Mixtapes. Und dann hat man das einfach gemacht.
Einfach, weil du es machen wolltest oder was?
Weil es gefehlt hat. Einfach im Endeffekt, es hat gefehlt. Also so macht man ja viele Sachen. Ja, etwas gibt es nicht, dann mache ich es halt selber.
Und aus dem Punk-Bereich, was hast du denn da mitgenommen direkt? Also das ist so deine erste Musikrichtung oder warum erwähnst du das? Oder einfach nur
das war nur eine Erzählung, die ich gehört habe, dass es halt in den 80er Jahren auch Punk-Labels gegeben hat. Okay. Punk-Labels, die Alben auf Tapes veröffentlicht haben. Das war einfach nur eine Idee, die ich dann so quasi zusammengeführt habe. Weißt du, also man existiert ja nicht aus einem luftleeren Raum und die Ideen kommen einem ja nicht irgendwie so wie Steve Jobs anscheinend. Als einsame Genie sitzt in der Höhle, dann plötzlich iPhone. Nee, also auch Steve Jobs hat alle seine Ideen zusammengeklaut. Er ist ein guter Typ, der es zusammensetzen kann. Genau so habe ich es auch gemacht.
Deutschrap Steve Jobs sitzt neben mir. Und du hast ja davor...
Nee, bitte nicht. Ich hasse den Typen.
Ach so, Jeff Bezos stimmt.
Jeff Bezos, Elon Musk, Steve Jobs. Das sind alle die drei, cool. Drei Heiligen, die müsste man eigentlich wirklich so verbrennen auf einem Scheiterhaufen.
Okay, Zitat Ende, Story ist fertig. Du hast aber auch ein Magazin also, vorher gemacht.
Also bildlich, mein ich.
Bildlich, wie der Scheiterhaufen von KIZ.
Ja.
Du hast aber vorher auch schon am Magazin gearbeitet, ähnlich wahrscheinlich diese Punk-Geschichte, MK2.
Mitgearbeitet. Also MK2, da habe ich angefangen als Journalist. Ich meine, das Ding ist halt, ihr müsst euch vorstellen, ich komme aus einer Welt, in der Journalismus nicht machbar ist. Also so meine Eltern sind ja ganz, also mein Vater ist so eigentlich ein Handwerker und war dann Berufsfeuerwehrmann, meine Mutter ist Sekretärin. Für die sind so Journalisten, Radiojournalisten, Leute, die Fernsehen machen, das sind so Leute, die sind im Fernsehstudio geboren. Da kommt man nicht rein als normaler Mensch. Und für mich war eigentlich eine Karriere als Schriftsteller oder als Journalist so quasi undenkbar. Und diese Fanzine, ich habe immer gerne geschrieben, ich habe immer gut geschrieben. Also die Leute fanden das interessant, was ich geschrieben habe oder auch schön, wie ich es geschrieben habe. Und diese Fanzines waren die Möglichkeit, wirklich da rein zu steppen. Und am Anfang denkst du ja irgendwie so, okay, in dieser Welt werde ich nie dazugehören. Ah, danke, dass ich einen Artikel schreiben darf fürs MK2. Und irgendwann mal stellst du fest, okay, es gibt in Deutschland vielleicht 10 Leute, die auf dem Niveau schreiben können, auf dem ich schreibe. Also jetzt mittlerweile natürlich noch viel mehr, also oder sind auch andere Generationen nachgewachsen und so weiter. Aber irgendwann mal hat man so festgestellt, ja, so viele gibt's gar nicht. Ja, und man trifft auch immer wieder dieselben Leute dann und so.
Du sagst auch, dass das auch eine krasse Relevanz schon hatte, so dieses MK2-Heft überhaupt zu ergattern damals.
Gefühlt von draußen, ne? Weil du damals ja nicht so viele Informationen als Fan, sag ich jetzt mal, bekommen konntest, sondern warst du eigentlich froh über alles, was du irgendwie in die Hand bekommen hast, was annähernd irgendwas mit Rap oder Hip-Hop zu tun hatte. Und das hatte auf jeden Fall, glaube ich, also für mich hatte das persönlich eine große Relevanz. Sozusagen, also auch diese ganzen anderen Zeitschriften, egal was man dann davon hält, ne? Also Wicked gab's ja dann irgendwie auch noch irgendwann ein paar Jahre später, glaube ich, und Juice dann auch und Backspin sowieso dann irgendwann nochmal später, ne?
Ja, und das waren aber schon richtig professionelle,
genau,
Magazine.
Und ganz legendär Punchline-Magazin, ne?
Punchzeilen-Magazin. Ja, aber da noch davor, also wirklich auch in dieser Zeit, und auch das kann man sich heute überhaupt nicht vorstellen, dass du wirklich die Informationen über Rap dir aus allen möglichen Ecken zusammensuchen musstest. Es gab dann das What Posse-Magazin, gab es nämlich auch noch. Und das war für mich, als ich in Berlin angekommen bin, wirklich wahnsinnig wichtig, da ins New Noise zu gehen. Das war, glaube ich, damals auch in der Schönleinstraße. Und dann gab es da diese kleinen Fanzines. Und ich habe diese Fanzines immer nur dann in die Hände bekommen, wenn diese ganzen Jams schon vorbei waren. Aber ich wusste, hey, hier passiert was. Und ab und zu mal hast du dann so einen Termin noch erwischt und so, nächste Woche irgendwo in einem Abbruchhaus findet dann die nächste DJ Hype legt auf Party statt und so. Und dann ist man dahin und ich bin dahin als Typ aus Stuttgart. Ja, keine Freunde. Ich stand dann da auch Abende alleine rum und habe mir das so gegeben. Aber das war halt so dieser Kontakt zu dieser Hip-Hop-Welt und dieser Hip-Hop-Szene.
Und warum bist du überhaupt, seit 30 Jahren bist du jetzt in Berlin? Hast du das Jubiläum gefeiert? Noch nicht?
Nee, das wäre ja auch erst im November.
Okay, ja, dann kommt das ja noch. Ja. Aber bist du nach Berlin noch als Designer? War das deine...
Nein, Designer, also jetzt wirklich auf eine Modeschule zu gehen oder so, das hatte ich, glaube ich, die Phase war mit 17, 18 dann schon irgendwie so erledigt. Ich wollte auf die Kunstakademie, wollte ich gerne gehen. Da habe ich mich noch beworben, also auch während des Abiturs.
Und was dann später zu machen?
Um Künstler, freie Kunst zu studieren. Also so.
Um dann selbst irgendwie so Bilder
Maler,
zu malen.
Maler, ja, also Maler, Bilder und Künstler zu sein. Also ich war ja auch so ein Mitglied in so einem Künstlerkollektiv in Stuttgart, die Schleifschnecke. Die waren auch relativ, relativ erfolgreich dann später. Die Leute, die den Buchladen gemacht haben, die waren von Schleifschnecke.
Ach, witzig. Ja,
und die haben, okay, die haben wirklich in Kunstwerke und so, also der Jesko ist wirklich ein, der ist Professor für Architektur mittlerweile, Stadtgestaltung. Also die haben immer auch so einen interdisziplinären Ansatz gehabt, aber Kunst und Raum, öffentlicher Raum. Und der Axel, der ist, der hat dann irgendwann mal das Künstlerhaus Stuttgart geleitet, der ist Kurator geworden, also der ist, also oder auch in Norwegen, glaube ich, arbeitet er als Kurator. Also wir haben damals ein Künstlerkollektiv gehabt und haben auch mehrere Ausstellungen in Stuttgart gemacht, die auch für Furore gesorgt haben, unter anderem beim Thema Nacktsein haben wir eine Schlafperformance gemacht, da haben wir uns selber als schlafende Objekte ausgestellt. Das war ganz geil. Echt?
Du lagst dann wirklich da?
Ja, und ich war, ich lag nackt da.
Das geht ja klar, logisch.
Ich habe nackt geschlafen und da hat sich dann auch ein anderer Kollege aus dieser Künstlergruppe beschwert, dass seine Mutter bei dieser Ausstellung war und die hat deinen Biber gesehen.
So sagt man in Stuttgart.
Wüsste ich gar nicht, ob man das in Stuttgart sagt. Aber ich frage mich, vielleicht habe ich geträumt und hatte ich vielleicht eine Erektion? Das wäre natürlich...
Also du hast wirklich geschlafen?
Ich habe wirklich geschlafen. Wir haben ein anderer Kumpel aus der Gruppe und ich, wir haben es durchgezogen. Wir haben 48 Stunden davor nicht geschlafen. Also wir haben richtig durchgezogen, ohne Drogen, muss man sagen. Ja? Wir waren im Schwimmbad und so weiter und so fort. Wir waren wirklich wach, so 48 Stunden, ja, zwei volle Tage oder sogar noch ein bisschen mehr. Und dann, ich habe geschlafen. Also ich habe richtig geschlafen. Also und das war auch, also wirklich, da kam damals auch ein Galerist aus Stuttgart in diesen Raum rein und meinte, also wir waren 18, 19, 20, also wir waren wirklich jung, wir haben drauf geschissen, aber der das war wohl einer, ein sehr angesagter Galerist da, hat sich das angeguckt. Und kam rein und meinte, die Kunst schläft. Er hat anscheinend gesagt, das war richtig beeindruckt. Also wir haben schon auch coole Sachen gemacht. Ja.
Aber dich konnte dann keiner kaufen als Kunststück?
Mich konnte keiner kaufen, nee. Ich habe auch mal eine Performance gemacht, die hieß Ein Depp will tanzen. So. Naja, Spaß.
Und was ist dann passiert? Also nach Berlin, Künstler, du hast...
Dann wollte ich einen Imbiss aufmachen.
Aber du hast dich, du bist hergezogen und hast dich beworben, wurdest nicht angenommen. Also du hast...
Nee. Ich habe mich an der Kunstakademie Düsseldorf beworben.
Ach so.
Ja, weil wir waren damals, also ich war sehr beeinflusst von zwei Leuten auf der einen Seite. Also auf der einen Seite Josef Beuys, der war für mich so quasi so der universelle Künstler. Und dann Jean-Michel Basquiat, so ein Maler aus New York, der mit Keith Haring zusammengearbeitet hat, eine lange Zeit für Andy Warhol Schützling war. Und
ich
so.
Auch durch Jay-Z und
genau.
Kanye
ist gut. Ja. Genau. Jean-Michel Basquiat ist allerdings gestorben, der war schwer drogenabhängig und so. Aber diese Art von Malerei, also dieses Kritzeln und gemischt mit Graffiti, Skizzenhafte und so weiter, das hat uns, glaube ich, schon auch sehr, sehr beeinflusst damals. Ja, aber ich war eher auch so immer Performance Artist. Also ich habe auch Lesungen gemacht und so. Damals hat dann Rainer Götz beim Ingeborg-Bachmann-Festival sich die Stirn aufgeschnitten mit einer Rasierklinge bei einer Lesung. Weiß nicht, kennt ihr Rainer Götz, Irre hat er geschrieben. Also das war sein großer Roman damals. Und dann habe ich ja auch irgendwann meine Geschichte gelesen und habe dann dabei ein Bierglas zerdrückt in meiner Hand und dann auch geblutet und alles voll geblutet und so weiter.
Okay, warum bist du jetzt nach Berlin gekommen? Das ist aber noch nicht beantwortet.
Ja, Düsseldorf abgebogen falsch und dann...
Nee, ja. Düsseldorf bin ich nicht angenommen worden, weil eigentlich wäre ich sogar eingeladen gewesen, wenn ich schon Abitur gehabt hätte. Also ich glaube, meine Arbeiten wurden mit 2,4 bewertet, bis 2,5 wäre man eingeladen worden zu einem Vorstellungsgespräch. Aber ich hatte halt noch kein Abitur, das war noch während des Abiturs. Und irgendwie fand ich dann das, ach ja, Künstler, scheiß was drauf, Künstler, drecksbürgerliche Scheiße. Und dann sind alle meine Kumpel nach Hamburg gezogen. Ich wollte in Stuttgart noch einen Imbiss aufmachen. So, hatte schon die Pläne, habe mich da mit der Berufsgenossenschaft und mit der IHK getroffen und so weiter und so fort. Und dann hatte ich mich verliebt und die hat aber in Hamburg gewohnt, hat in Berlin ein Praktikum gemacht und dann bla bla bla, dies, das. Ja, aber man könnte ja so eine Fernbeziehung Berlin-Hamburg, damals war das irgendwie so eine coole Tramperstrecke und so, wie auch immer. Und ich fand Stuttgart dann irgendwie zugesetzt. Ja, ich wusste, wo man arbeitet. Also ich habe bei Daimler gearbeitet, ich habe bei der Post gearbeitet. Das war irgendwie so alles so eingerichtet. Das war nicht richtig spannend.
So ein bisschen vorprogrammiert eigentlich, genau. Ne?
Ja, also da hätte man irgendwie so gut noch 10, 20 Jahre weiterleben können, so ohne Sinn und Verstand. Und alle 3 Monate, oder dann gehe ich mal für 3 Monate zu Daimler arbeiten. Das reicht, das hat damals gereicht für ein ganzes Jahr. Also konntest du ja davon leben dann. Mehr oder weniger. Ach egal, und dann dachte ich, oh, Berlin, cool. Komm natürlich an, Ostbahnhof, Kohle, Öfen. Das war damals richtig, das war noch Osten. So. Ja, Ostbahnhof, also Ostbahnhof hieß damals Hauptbahnhof. Ja, und es war richtig Osten. Du kommst da runter, alles stinkt nach Kohleofen. Dann gab es diese orangefarbenen Straßenlaternen noch, kannst dich nur erinnern, im Osten. Und dann war natürlich auch Schluss. Also so quasi auf dem Bahnsteig, auf der Treppe runter zum Ausgang. Ja, Markus, ich brauche ein bisschen Zeit für mich. Und so.
Wow, okay.
Nur dachte ich, ach scheiß was drauf, fuck it.
Jetzt bin ich schon mal hier.
Jetzt bin ich hier.
Laternen sehen gut aus.
Laternen sind scheiße, alles scheiße. Hab dann in einer Wohnung übernachtet, wo es keine Heizung gab, sondern einen Kohleofen. Und einen Kohleofen gesehen, ich komme aus Westdeutschland, da dreht man von 3 auf 4 die Heizung. Was ist ein Kohleofen? Verdammt nochmal. Wer zeigt mir, wie man diesen Kohleofen...
Und Außentoilette oder was noch?
Ja klar, natürlich. Aber richtig, dann, ich war aktiv an der Gentrifizierung des Prenzlauer Bergs beteiligt.
Ach, du warst der erste Schwabe.
Naja, nicht der erste, aber...
Einer der ersten.
Aber der einer der ersten.
Ja, aber dann bist du doch selber schuld an dieser ganzen Spirale.
An allem. Ey, in jedes Viertel, in dem ich war, wurde danach gentrifiziert. Scheiße, ey. Alle. Wrangelstraße, kannst du heute nicht mehr angucken, ist tot. Oder mit Latte Macchiato-Läden verseucht und so. Ich meine, wir haben das erste Royal Bunker Büro damals im Wrangelkiez bekommen über so eine Stadtteilinitiative, die Leerstand dokumentiert hat. Das war so ein Quartiersmanagementbüro. Die haben verschiedene Kellerräume fotografiert, sind auf die Hausbesitzer zugegangen, haben gesagt, hey, wollen Sie hier nicht junge, kreative
Firmen? Unvorstellbar, war heutzutage Zeit. Wie viel Miete dabei für eure Fläche? Keine Ahnung.
Unfassbar. Das war damals leer. Da wollte keiner hin. Kreuzberg.
Aber wie kam das dann? Auch nochmal direkt zum Royal Bunker. Wir überspringen jetzt einfach mal, was du dazwischen gemacht hast. Welche Performance Arts etc. Aber dass du wirklich aktiv gesagt hast, so ich mache jetzt dieses Label und ich bin jetzt der alleinige Chef. Also was du in anderen Interviews ja auch dann kritisiert hast, dass du es nicht hättest alleine machen sollen am Ende. Also quasi die 3 Rollen, die es bei Agro gab, auf dich alleine zentriert hast. Aber wie ist da nochmal der konkrete Entschluss dann gewesen und die Auswahl, hey, ich nehme jetzt den und den? Oder hast du einfach gesagt, alle, die hier sind, sind jetzt auf dem Label und fertig?
Ganz kurz, bevor du das beantwortest, ich kann mir fast vorstellen, das war damals gar nicht so eine bewusste Entscheidung, sondern es war so eine Dynamik. Ich glaube nicht, dass das wie heutzutage ist mit, oh, man macht jetzt ein Label und dann wählt man ganz genau aus, den zeige ich nicht. Sondern es war wahrscheinlich ein Umfeld, in dem würde ich mal ganz klar denken.
Ja, also ich war Fan natürlich von den Leuten, also von den Leuten, die ich rausgebracht habe, war ich schon auch Fan. Ja, deshalb war es dann halt auch teilweise so ein bisschen hart, so ey, ihr seid nette Typen, ich würde euch gerne sein, aber Musik gefällt mir nicht. So, obwohl dann natürlich auch über Freundschaften und so weiter auch teilweise Sachen rausgekommen sind oder persönliche Bande, wo ich jetzt sage, so ja, okay, hätte man... Aber das war auch das Spannende, glaube ich, dass Royal Bunker halt auch eine gewisse Bandbreite hatte. Auf der anderen Seite war das natürlich für die Konsumenten auch immer schwierig, irgendwie so, wenn sie Royal Bunker gekauft haben, wussten sie halt nicht, was sie bekommen. Ja, das war nicht dieses geshapte und einheitlich formierte, wie es dann bei Agro dann sehr erfolgreich halt eben auch gemacht wurde.
Aber Leute konnten es schon hören irgendwo oder haben manche auch einfach gesagt, ich kaufe die Kassette, ohne zu wissen, was da drauf ist?
Naja, es war halt schon auch ein Überraschungspaket.
Okay.
Ja, also wenn du die MOR-Sachen gekauft hast und du hast dann irgendwann mal den Räuschermann bekommen, das war gewöhnungsbedürftig.
Also man hat auf jeden Fall, also das kann ich ja wirklich bestätigen, man hat das einfach erstmal gekauft sozusagen, okay, um das irgendwie alles zu haben. Und dann, ich weiß nicht, ich hatte das Tape von Splitterchrist gekauft,
genau,
weil ich dieses Cover auch so absurd fand. Also für, ne, das war so schwarz-weiß und ganz verkritzelt und keine Ahnung. Und dann hörst du rein und denkst ja irgendwie so, pff, gut, das ist jetzt deutscher Hip-Hop. So, aber dann war so, okay, aber man muss es jetzt hören, weil ja, man hat A, dafür Geld bezahlt, so, ja, weißt du, und B, war so, ja, das kommt aus dem Royal Bunker, das muss man jetzt das auch mal abfeiern. Das
muss gut
sein. Genau, das muss gut sein. Also, man hat da die, also, habt ihr ja gestern erzählt, meine ersten beiden Tapes waren damals Berlin Volume 1, Berlin Nummer 1, Volume 2 und Fuat Haşık Diye 1, dieses Tape, als wenn ich Türkisch konnte oder kann. Weißt du, aber das hat man dann einfach gemacht. Man hat es einfach gekauft.
Aber du hättest ja auch andere Sachen kaufen können. Vielleicht, was war die Kaufentscheidung genau das? Warum nicht Volume 1? Gab's nicht mehr?
Volume 1 gab's ja nicht mehr. Das, genau. Volume 1 gab's ja nur 100er Auflage.
Ja, ich glaube, ich hatte irgendwas bestellt sozusagen und dann war es wahrscheinlich so, hier, das musst du noch mitnehmen. Irgendwie so war das dann. Und dann
ja, das hat man wahrscheinlich auch gekauft. Also, du musst dir auch vorstellen, die Auswahl war ja auch nicht so groß. Es gab diesen deutschen Hip-Hop, da ist alle zwei Monate irgendwie eine Platte erschienen. Die hat man sich wahrscheinlich auch geholt.
Genau.
Dann gab es internationalen Hip-Hop und dann gab es halt deutschen Underground, der oder diesen Berliner Underground. Und das war ein spezieller Vibe. Und dann hast du dir da wahrscheinlich alle Tapes geholt. Es gibt ja auch Leute, die zeigen heute noch ihre Fotos, wo sie alle Tapes haben. Und das sind wirklich die unterschiedlichsten Sachen dabei. Also Maya Don kannst du nicht vergleichen mit Splitter Chris. Das ist komplett eine andere Welt.
Hast du das auf dem Schirm, Maya Don und so?
Nee.
Der Pflanzenmensch.
Der
war eigentlich der
Pflanzenmensch und dann kommt Beatfabrik und das ist dann auch so
voll öko vegetarisch mäßig eigentlich voll hip eigentlich so Satz und so, aber okay, darüber hat der hat dann über der grüne Sachen gewirbt
Ja, und das kam halt alles raus und ich dachte, alles hat irgendwie so eine Berechtigung und wenn es 1000 Leute kaufen wollen und wenn es 1000 Leute hören, dann muss man es eben auch rausbringen. Es war ja auch kein und das ist das, was Patrick da jetzt auch schon angedeutet hat. Es gab keinen Businessplan. Es war wirklich, es fehlt, es muss gemacht werden, irgendjemand muss rausbringen.
Ja gut, dann bin ich.
Okay, dann mache ich's halt. Ja? So, wer macht's? Okay, ich bin der Einzige, der rechnen kann. Und das nicht gut.
Und wie viel habt ihr rausgebracht? Grob? Also wie viele EPs?
Oh Gott.
Jetzt, ungefähr so Monatsrhythmus, Wochenrhythmus.
Also ich glaube insgesamt 100. Also wir hatten irgendwann mal eine Katalogzahl von 133.
Aber das waren die einzigen, also die Sachen, die euch gehört haben. Ihr hattet doch aber auch auf Kommission dann irgendwann Sachen,
ja,
ne?
Ja, wir hatten dann noch so Kommissionssachen und so weiter. Aber klar, also jetzt eigene Releases sind es wahrscheinlich so um die 150.
Ich habe gestern durch die Recherche...
Aber schon viel, oder?
Ist viel. Wir haben viel rausgebracht. Wir haben teilweise monatlich veröffentlicht. Und das war auch dann hinderlich, weil die Leute natürlich auch, also auch die Medien dann ein bisschen überfordert waren mit diesem Gemischtwarenladen, den sie da bekommen haben.
Aber die Medien waren schon am Start? Um darüber zu berichten?
Die Medien waren teilweise halt am Start wegen mir. So, das war auch...
Der bekannte Performance Artist.
Ja, genau. Der Junge Josef Beuys. weil ich halt das, da gab es auch immer wieder Konflikte halt auch mit den Künstlern, die sich zurückgesetzt gefühlt haben. Ich habe immer so argumentiert, naja, guck mal, ich nehme euch nichts weg, ich dränge mich da nicht in den Vordergrund, aber ich war oft die Person, die medial interessant für bestimmte Formate war, weil ich halt laut war, weil ich gesprochen habe, weil ich das gemacht habe. Und es gab halt eben auch Künstler, die wären schon gerne auch im Rampenlicht gestanden, aber hatten keinen Bock da drauf.
Schon damals nicht?
Ja.
Das wäre ja interessant. Also heutzutage denkt man sich ja immer, gut, viele Künstler haben auch auf gewisse Promo- oder Mediensachen keinen Bock. Nee,
die wollten, die hatten da dran keinen Spaß. Und das ist halt auch so das... Das beißt sich so ein bisschen.
Also, die wollen rein mit ihrer Musik erfolgreich sein, meinst du?
Bushido, wir haben gerade vorher darüber geredet, man kommt immer wieder auf dieselbe Characters, aber wir sind ja damals im direkten Konkurrenzverhältnis zu Agro gewesen und Bushido hat sein erstes Album von Bordschein bis zu Skyline hat der halt eben selbst beworben. Also sagt man, ich habe es auch nicht selbst gesehen, sondern es wurde halt erzählt, ja, dass er auf dem Kudamm halt Flyer verteilt hat für sein Album. Und er hat ein Konzert gegeben mit 70 Leuten damals im Silver Wings als Record Release Party. Und das war jetzt nicht besonders erfolgreich. Und Flyer verteilen auf dem Kudamm ist jetzt auch nicht die geilste Marketingstrategie. Aber der Typ war committed. Und dieses Konzert im Silver Wings war geil. Alle, die dort waren, haben gesagt, Bombenkonzert. Und diese 70 Leute, die dort waren, die bringen beim nächsten Mal ihre 5 Kumpels mit und sagen, du musst da mit. So, und dann sind beim nächsten Mal 350 Leute da. Und wenn 350 Leute da sind, sind irgendwann mal 1000 da und dann geht es irgendwann mal ab. So, und ich hatte halt auch teilweise Künstler, die hatten keinen Bock, so aufzutreten. So, das war denen auch so ein bisschen zu anstrengend. Wenn ich denen gesagt hätte, hier verteil mal Flyer auf dem Kudamm, dann hätten die gesagt, Markus, ich bin ein Artist.
Das hätte ich gar nicht gedacht, dass das damals auch schon so war. Also diese Mechanik oder diese Herausforderung ist ja heutzutage teilweise immer noch da. Ich hätte das so wahrgenommen von außen, dass das damals alle so, weil man so für kämpfen musste und nicht so selbstverständlich war, ne? Die Türen, durch die man heutzutage selbstverständlich geht, weil sie eh schon offen sind, die gab es damals nicht mal gefühlt. Ja. So, ne? Deswegen hätte ich jetzt eher gedacht, dass da jeder irgendwie für sich fightet und macht und tut.
Also es gab schon so eine Art Wagenburg-Mentalität, die war schon da. Wir gegen den Rest der Welt und so. Und wir gegen den Mainstream oder Underground gegen den Mainstream. Aber sowas wird dann schwierig, wenn ein bisschen Geld reinkommt und dieses Geld sich dann ungleichmäßig verteilt. Und das war ja dann auch das Problem. Irgendwie, Savasch ist ja dann durchgestartet und die anderen haben gesehen, na, das will ich auch. Aber Savas saß auch tagelang im Studio. Der hat's halt auch wirklich ernst genommen. Das muss man halt eben auch dazu sagen. Savas wollte das. Savas wollte dieser Star sein, der er nicht ganz geworden ist, aber der wollte diese Karriere haben. Ja? Und die anderen hatten halt nicht so Bock, ins Studio zu gehen. Für die war Rappen dann anstrengend. Weil die Künstler, die haben mir dann erzählt, ich habe mir den Arsch aufgerissen, ich habe tagelang gearbeitet, ich war jeden Tag im Studio. Und ich stehe so am Telefon und denke mir, und sag's auch, sorry, Kollege, du bist Rapper. Wenn du nicht im Studio bist, wenn du nicht rappst, dann bist du kein Rapper. So, Rapper ist keine Berufsbezeichnung, die man sich aufs Klingelschild schreibt, sondern Rapper bist du, wenn du rappst. So. Und sorry, dass ich dir deinen Traum finanziere. Trottel.
Gestartet bist du ja 99 im Royal Bunker bis 2008. Wann war denn der Zeitpunkt, wo du dann eben nicht einfach alles rausgebracht hast, sondern die Leute schon so ein bisschen abwimmeln musstest und dann doch auch hart sagen musstest, nee, das ist jetzt nicht gut genug oder ich sehe jetzt nicht die Star-Qualitäten in dir?
Bei uns war es 2004. Okay.
Ja, aber wenn ihr mehr rumgehangen hättet bei uns,
irgendwie hätte es schon geklappt, ne?
Dann hätte es auf jeden Fall auch schon geklappt. Nee, es gab dann irgendwann mal so einen Cut auch, ich glaube, das war dann zur Street-Offensive 2005, wo wir einfach auch nochmal zurückrudern mussten, also oder wo ich nochmal zurückrudern musste. Also dieser Anfangserfolg mit MOR und mit dieser MOR-Platte, das war ja dann schon irgendwie großartig und dann haben zwei Entwicklungen eingesetzt. Erstens, also so die Leute, die in der zweiten Generation nachkamen, die haben halt diesen Anfangserfolg mitgekriegt und sind davon ausgegangen, okay, das steht mir jetzt auch zu. Also ich würde sagen, so das ist so Hamburger Hill, ich weiß nicht, ob ihr euch an solche Crews noch erinnern könnt. So, das war zweite Generation in Hamburg. Die haben wahrscheinlich, sind wahrscheinlich auch ins Game gesteppt und haben gesagt, das, was die absoluten Beginner gerissen haben und was die gekriegt haben, das wollen wir auch. Und zwar sofort. Ohne diese ganze Ochsentour, Jugendhaus und so weiter und so fort mitgemacht zu haben. So, und das hat auf der einen Seite nicht funktioniert. Und dann haben alle Leute, die halt auch für umsonst vorher gearbeitet haben, halt gesagt, ja, okay, aber jetzt will ich auch bezahlt werden. So, dadurch wurden die Projekte teurer, weniger erfolgreich. So, und wenn du dann als Underground-Label und dann auch noch mit dieser Fiktion, hey, wir machen alles 50-50 und so weiter und so fort. Ja klar, Gewinn machen alle 50-50, aber den Verlust machen wir natürlich nicht 50-50. So, den trägt dann das Label und dann brauchst du nur zwei Projekte, die richtig in den Arsch gehen und dann bist du ja eigentlich down. So, also ich war eigentlich dann komplett am Struggeln die ganze Zeit und haben wir gesagt, okay, was war unsere Stärke? Unsere Stärke war irgendwie diese Tapes rauszuhauen, irgendwie so quasi Promo zu machen mit einem, also Promo-Kassetten, Promo-Tapes rauszuhauen, aber da noch ein bisschen was zu verdienen. Dann haben wir noch diese Tape-Offensive da gestartet und da sind ja dann mega Leute draus entstanden.
Was heißt Tape-Offensive?
Das waren Slim Cases zum Preis von 10 Euro, aber ganze Alben. Und da haben wir ja Catty, Big Darren Mac, Tour, KZ rausgebracht.
Hack,
naja gut. Stimmt, Hack. Das auch noch, ja. So, und die haben wir im Rahmen dieser Tape-Offensive rausgebracht. Und das lief ja natürlich dann nochmal erfolgreich. Und dann sind ja auch daraus, also mit Tour und KZ ja einfach auch mega, mega Künstler entstanden. Ja, zwischendurch haben wir ja jetzt Schablife rausgebracht und so.
Und Rhyme & Simon kam danach, ne?
Nee, Rhyme & Simon war immer auch so stabil mit dabei. Der hat immer stabil released. So. Aber der war jetzt nicht bei der Tape-Offensive dabei, aber der hat damals dann zu der Zeit auch
sein. Ego Boost kann ich mich erinnern, das
genau,
war damals
Ego ganz Boost kam raus. Genau, und Single Wilde Mann, Wilde Bitch. Genau. Vorher gab's den Pimp Legionär. Pimp Legionär hieß es doch.
Nee, Pimp Legionär. Kingpin kam danach. Aber das kam danach.
Kingpin.
Ja.
Wie bist du denn emotional damit umgegangen? Also du sagst es ja so frei weg, aber ich denke mal, wenn, das hatten wir auch schon im letzten Interview, dass das ja auch ziemlich belastend ist, wenn da einfach Menschen sind, die sagen, hey, wie sieht es aus mit meinem Geld? Steiger, wo bleibt es? Und da kommen halt irgendwie 10 Leute an. War das für dich einfach?
Nee. Das war nicht einfach. Das war auch immer super anstrengend. Wir haben das neulich in der wundersamen Rap-Woche hatte ich so eine Vision aufgemalt, wie das wäre, wenn du aussteigst und dich einfach so vor diesen Penny setzt. Also damals war der Kaisers, oder ist egal, auf jeden Fall vor diesem Supermarkt da in der Wrangestraße. Du setzt dich einfach davor, da wo die ganzen Penner sitzen und trinkst dann selber 2 Flaschen Wodka und bleibst einfach dort sitzen. Und die ganzen Leute, die zu dir kommen und so, Steiger, wo bleibt mein Geld? Und so, du guckst nur so mit leeren Augen an. Säufst dann einfach weiter und wenn es richtig hart wird, dann pisst du dich einfach ein vor dem. So. Weißt du? Und du erklärst einfach so, ich bin raus.
Das war dein
das war so ein Gedanke, den du hattest. Ab und zu mal so ein Exit.
Eine gute Strategie. Hättest du auch einfach woanders hinfahren können. Aber
so eine Exit-Strategie. Man bleibt einfach sitzen und so passed out. So, deshalb diese Vision hatte ich teilweise. Ich hatte große Streits damals, also wirklich mit einem privaten Umfeld, dass ich dann gesagt habe, dann mache ich ja wieder Türsteher. Und dann sagt die Partnerin, ich will aber keinen Türsteher als Mann. Und so weiter und so fort. Mir war es eigentlich insofern auch immer ein bisschen egal, weil ich ja wusste, dass ich arbeiten kann. Ja, ich habe gekocht, habe als Türsteher gearbeitet. Ich kann auch in eine Fabrik stehen. Also mir tut es meiner Ehre keinen Abbruch. Aber war wahrscheinlich natürlich auch schwierig, dass ich dann halt auch nicht diesen unbedingten Willen hatte, so, hey, das muss jetzt erfolgreich sein.
Aber weißt du, warum du den nicht hattest? Weil an sich macht man natürlich eine Sache ja auch aus genau dem Grund.
Jetzt kommt man wirklich in den Bereich der Küchenpsychologie. Aber ich glaube, ich finde die Figur des ehrenwerten Scheiterns irgendwie interessant. Weißt du, der ehrenwerte Verlierer, der sich nicht verkauft hat oder nicht verbiegt. Ja, ich habe gesehen, Agro macht. Ich will der Bild-Zeitung. Ja, mach ich nicht.
Ich wollte nämlich aber gerade fragen, na, eigentlich hättest du ja auch dir im Zweifel, wenn dir das, ich weiß nicht, ob dir das damals schon aufgefallen ist, ey Mensch, Agro, das ist ganz gut, dass die drei Leute haben, ne, mit jeweils mit ihren Stärken, du hättest ja natürlich auch im Zweifel Unterstützung irgendwann holen können. Ich weiß gar nicht, ob du Unterstützung hattest, ne, aber gab es so einen Gedanken?
Ich war wirklich so bescheuert. Ich habe Leute eingestellt, die Pressetexte schreiben. Ich habe Leute dafür bezahlt, dass ich Pressetexte schreibe, die ich nachts korrigiert habe, statt dass ich einen Buchhalter eingestellt hätte. Das war total verrückt. Ich bin so hingegangen von meinem Mindset. Ah, Buchhaltung, das macht keiner gerne, das hassen alle, ich hasse das und so weiter. Ja, dann mache ich's halt. Ja, ich mache die schwerste Arbeit. So, total bescheuert. Wirklich, ich habe Leute dafür bezahlt, Pressetexte zu schreiben, die mir selber nicht gefallen haben. Ich habe die umgeschrieben. Ich bin der für Pressetexte bezahlt wird. Ich kann in fünf Minuten kann ich dir einen Pressetext schreiben.
Das war so Selbstgeißelung.
Ja,
so
ein voll. Bisschen. Also richtig bescheuert, keine Ahnung. Ich hätte halt NLP-mäßig mich umprogrammieren müssen. Aber jetzt später denke ich mir, okay, ich komme natürlich auch aus einer Arbeiterklasse. Also weißt du, so mir ist es Zeit meines Lebens, ist mir das so, man muss arbeiten. Arbeiten ist auch was Gutes. Man verdient, also wir schon nicht, wir kleinen Leute, wir kriegen es doch nicht. Was soll für uns schon abfallen und so. Das ist halt auch der Mindset von ganz vielen Leuten. So, und ich komme aus so einem Umfeld und man braucht auch seine Zeit, irgendwie das dann so von sich wegzuschieben und sagen, nee, ich hab's verdient. Gib her.
Aber es wirkt ja auch so, als wenn das viel Arbeit gewesen wäre, wenn du alleine da mehr oder weniger dieses Label leitest, aber es hat sich für dich nicht nach Arbeit angefühlt, wenn es Spaß gemacht hat, oder?
Genau. Das ist auch ein großes Problem, genau. Was alles, was Spaß macht, ist ja keine Arbeit.
Wobei du doch auch gleichzeitig sagst, dass dir deine Arbeit Spaß macht. Also auch deine jetzige.
Ja, also ich habe ja dann irgendwann mal auch eine Regel aufgestellt, so es muss Spaß machen. Also es muss natürlich auch Freude machen, es macht nicht alles Freude, aber wenn es unter 70% keinen Spaß mehr macht, dann soll man es nicht mehr machen. Dann mach's nicht.
Ja. Aber wie sieht der Royal Bunker heute aus? Hast du dich das mal gefragt? So, was wäre, wenn du den einfach weitergemacht hättest?
Oder was wäre, wenn man den heute wieder aufmachen würde?
Ja, ich glaube, es wäre halt einfach so ein Geschäft, einigermaßen trocken, einigermaßen emotionslos. Ich meine, das kennst du ja auch, weiß ich, wie lange du dich jetzt professionell mit Musik beschäftigst, aber ey, ich meine, du hörst 10 Sekunden einen Song und weißt, ja, geht nicht, nächster. So, es wird halt auch so ein bisschen emotionslos. Ich meine, das war ja auch das Geile an Royal Bunker. Es war halt all in, ja.
Es lebt ja auch von der Magie. Wahrscheinlich könnte man es heutzutage gar nicht mehr rekonstruieren oder sowas, ne? Also.
Nee, es hat gefehlt. Es war eine Zeit, die Leute kamen zusammen. Es kam ja in diesem Original Royal Bunker, also da, wo wir auch gerappt haben. Was waren das für Leute? Das ist ja ein All-Star, Berliner All-Star-Ding. Mehr oder weniger. Waren ja alle da, Frauenarzt, Bastard, Taktlos, Savasch, Funkfüchse, Sido. Waren alle da. So. Und das, also, wir selber haben das ja gemacht. Wir haben das gar nicht gecheckt, aber es waren ja Filmemacher dabei damals, die diese Magie schon gespürt haben und gesagt haben, ey, da passiert was gerade. Hier ist History in the Making. So, das, wenn du das selber machst, merkst du das ja gar nicht.
Ist dir das aber selber bewusst eigentlich, was du da, also wenn es jetzt so ein Hip-Hop-Geschichtsbuch gibt, dass da ein ganz großes Kapitel euch damals, also für die Zeit gehört, ist dir das eigentlich heutzutage klar?
Also ich würde es jetzt mal so richtig soziologisch aussprechen. Also das, was wir an finanziellem Erfolg nicht geschafft haben, haben wir ja an kulturellem Erfolg geschafft. Also wir haben ja kulturelles Kapital. Alles, was ich heute mache, ist aus dieser Zeit. Warum ihr überhaupt mit mir redet, ist aus dieser Zeit, weil ihr irgendwie denkt, ey, der Typ ist wichtig, der hat mal in einer gewissen Zeit was gemacht. Ich würde sagen, ich war zufällig dort. So, ja, okay, shit happens. So, aber klar, das war was Besonderes und es hat auch dadurch gelebt, dass man so blauäugig da reingestolpert ist und diese ganze Energie da reingegeben hat. Wenn das berechnet wäre, wäre es langweilig. Es war ja irgendwie, also das zeichnet ja diese Hip-Hop-Generation von damals aus, dass sie ja auch alles reingegeben haben, ihre gesamte Existenz. Das war keine Berechnung, oh, das ist ein Markt, da könnte man was machen.
Ich glaube aber übrigens, bei allem großen Ding ist immer was Naives dabei, ne?
Ja.
Immer.
Ja, wahrscheinlich.
Also auch, weiß nicht, für mich ist immer so ein Beispiel auch Neptune zum Beispiel, ne? Das war ja, die haben das nicht berechnet gemacht, oh, so ein Sound gibt's jetzt nicht, deswegen müssen wir, sondern die haben das einfach gemacht, da war halt eine Naive, die wussten es wahrscheinlich auch gar nicht besser und irgendwie hat sich's geil angefühlt und deswegen haben sie das dann getan, was sie getan haben, so, ne? Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich hatte letztens irgendwann mal mit Künstlern, die meinten so, Patrick, was sollen wir denn machen? Und ich meine so, ihr behaltet bitte eure Naivität und egal, wer euch was sagt, selbst wenn ich euch was sage, scheiß drauf. So, das ist so, weil das genau die Magie bei diesen Künstlern ausmacht. So, und gesagt, ey, hört bitte auf niemanden und lasst euch irgendwie reinquatschen.
Wie war denn dein Weg eigentlich dann nochmal ins Business? Weil du hast ja dann auch aktiv den Job gewechselt. Viel später hast du gesagt, ich möchte gerne Vollzeit Musikindustrie.
Na, das hat sich ja bei mir so entwickelt irgendwie, ne?
Ja, aber also, du hast ja schon auch gesagt, so, jetzt mache ich den Job komplett.
Meine Frau hat das irgendwann gesagt. Ach so. Also witzigerweise, ich war ja immer noch voll Sozialarbeiter und dann, dank dir, durfte ich zum Vorstellungsgespräch zu Groove Attack damals, also weil Frank Strattmann unter anderem bei dir mal nachgefragt hat, wen könnte man denn, wer könnte Nachfolger von dem Ramin damals werden. Und dann ist es Christoph Jansen geworden, witzigerweise, aber ich durfte dann damals auch hin, da wusste ich schon, das war Anfang 2014, das bahnt sich so ein bisschen an, dass man mit den Management-Tätigkeiten, die ich zu dem Zeitpunkt gemacht hatte, dass sich das so Richtung Vollzeitberuflichkeit, ich war ja so ein Schisser. Für mich war so, ey komm, wir müssen unsere Rechnung bezahlen, deswegen bin ich voll arbeiten. Das war auch, glaube ich, unser Problem zu Bandzeiten, weil Georg und ich voll arbeiten waren und nie Whisky gegangen sind. So, ne? Dafür waren wir aber auch auf keinen angewiesen. Wir haben halt die Kohle, die wir als Erzieher-Sozialarbeiter verdient haben, die haben wir in die Mucke wieder reingepackt, so weißt du. Extra günstige, ganz günstige Wohnung gemietet, damit man wiederum noch die Kohle hat für irgendeinen Scheiß. So, ne? Und meine Frau hat mir dann tatsächlich den letzten Anstups gegeben, als ich dann damals Axel Erle und Nico Meckenburg kennengelernt hatte. Und das dann so war, ey, siehst du es gerade nicht? Da geht eine Tür auf, du musst nur mal durchgehen. Und dann, ja, ansonsten würde ich wahrscheinlich immer noch Sozialarbeiter sein, glaube ich.
Ja. Aber es ist ähnliches Mindset, glaube ich, was ich auch habe. Ja, dieses, hey, man kann ja auch arbeiten gehen. Also, hey, ich gehe bis heute arbeiten. Also, bin ja jetzt Ausbilder für Höhensicherung, Industriekletterer.
Aber würdest du es auch, wenn du jetzt vom Rap-Journalismus leben könntest, würdest du das tauschen oder würdest du sagen, nee, ich will einen Beruf haben, der nicht in dem Bereich ist?
Also sagen wir es mal so, ich finde es angenehm, einen Beruf zu haben und nicht nur in dieser Medien-Musikwelt stattzufinden. Ja, also dadurch, dass ich 2-3 Mal die Woche Ausbildungen habe mit ganz normalen Monteuren, die in Deutschland auf Autobahnen unterwegs sind und dort die Mautanlagen kontrollieren oder Telefonmasten aufbauen und so, weiß ich, was diese Leute bewegt. Und das ist mir natürlich auch wichtig. Wenn du nur in dieser Berliner Medienbranche Blase drin hängst, dann hast du halt natürlich auch eine sehr eingeschränkte Weltsicht.
Ja. Machst du, glaube ich, ähnlich, also, ne? Also auch nicht so viel abhängen mit den Leuten.
Also zum Beispiel Corona war für mich ein ganz strange Erlebnis, weil diese Blase dann mehr oder weniger im Homeoffice war, komplett, so wir bleiben zu Hause und dann triffst du zwei bis dreimal die Woche Monteure, die einfach ganz normal arbeiten gehen müssen. So. Und dann denkst du dir so, okay, was ist das für eine komische Krankheit? Irgendwie so, die betrifft anscheinend nur einen Teil der Bevölkerung. So. Also das auch wirklich zu spüren und zu erleben und da direkten Kontakt zu haben, das ist schon ganz gut so.
Ich finde das auch super wichtig. Also wirklich, bin da auch, achte da sehr drauf, da so ein Gleichgewicht zu haben und nicht nur in dieser Musikindustrie-Bubble irgendwie rumzuhängen so und dieses gegenseitige, ständige sich abfeiern, obwohl man Scheiß geleistet hat. Ich könnte eigentlich regelmäßig kotzen.
Oh, jetzt wird's aber ein bisschen
kritisch.
Natürlich ist auch, Kunst ist schon auch wichtig.
Doch, aber dieses, vielleicht ist es auch zu sehr übertrieben, aber dieses so, eigentlich hat man gar nichts so richtig geleistet und man war irgendwie dabei und war so, weißt du, man hat so, ist zufällig durch den Raum gelaufen und behauptet, man war bei den großen Sachen dabei. Das finde ich so ein bisschen echt nervig.
Also ich habe neulich Leute kennengelernt, die arbeiten in Hochregallagern für Fleisch, die auf minus 20 Grad runtergekühlt sind. Ja, die müssen dort diese Roboter reparieren, wenn die da kaputt sind. Also da gibt es halt so Befahranlagen und diese Roboter fahren dann diese Hochregallager hoch und runter und manchmal bleiben die halt im obersten Stockwerk, das ist auf 50 Meter Höhe, bleiben die einfach stehen. Sure. So. In diesen, also, die sind sauerstoffreduziert, diese Hochregallager, sie sind auf 20 Grad runtergekühlt, extrem trockene Luft. Und normalerweise darfst du da eigentlich nur eine halbe Stunde drin stehen. Dann erklärt mir der Monteur, ey, wenn wir da hochgeklettert sind, sind 15 Minuten rum. Das heißt, ich bleib da oben, bis dieses scheiß Ding wieder fährt. Dann arbeiten die da drei, vier Stunden bei minus 20 Grad und reparieren da diese Dinger. So, das ist schon echt hardcore. Also die sehen auch nicht ganz so fresh aus manchmal.
Obwohl es sehr frisch ist, ja, anders kann ich das ja jetzt gar nicht retten. Es gibt auf jeden Fall sehr, sehr beschissene Jobs.
Naja, und es sind aber auch wichtige Jobs.
Auf jeden Fall. Ja, also, oft ja die wichtigsten.
Also wenn diese Hochregallager da ausfallen und so weiter, dann ist Fleischindustrie auf jeden Fall am Boden.
Vermisst du denn früher, um jetzt zum Abschluss zu kommen?
Nein.
Denkst du oder denkt ihr, dass die...
Also es war eine schöne Zeit. Also wirklich, möchte es nicht missen. Das ist geil gewesen. Also ich habe das auch wirklich gern gemacht. Aber ich vermisse es nicht. Überhaupt nicht.
Okay. Und glaubt ihr, dass die geilste Zeit eures Lebens schon hinter euch liegt?
Nein. Definitiv vor mir.
Das finde ich interessant. Aber hast du nicht vorhin... Also hast du ein Problem mit dem Alter?
Nein.
Okay, krass.
Überhaupt nicht. Also ich habe kein Problem mit Altern. Ich hoffe halt natürlich, dass ich lange aktiv sein kann. Mhm. Tu auch ein bisschen was dafür, aber klar, Hüfte tut weh, Knie tut weh. So das bleibt nicht aus, aber ich versuche natürlich, mich gut zu ernähren, keine Drogen zu nehmen. Trink manchmal ein bisschen zu viel und trink auch gerne. Ich finde Alkohol auch eine ganz, ganz gute Droge. Und dann Sport, Dehnungsübungen.
Bald wieder Wettkampf. Dann vielleicht noch zum Abschluss, aber warum findest du dieses Rap-Ding, sage ich jetzt einfach mal, so lange so spannend? Weil ich glaube, da gibt es ganz viele, die da tatsächlich sagen, ah, ich fand das 10 Jahre cool, 20 Jahre cool, aber nicht so lange wie du. Und dann auch wundersame Rap-Woche, wo du dich ja sogar wöchentlich auch teilweise ja mit Gossip beschäftigst, wo sich, glaube ich, viele vorstellen können, warum gibt er sich das eigentlich noch? Oder wie kann er so lange diese Leidenschaft dafür behalten?
Also es gibt so mehrere Ebenen. Also erstens ist das für mich natürlich immer noch so ein geiler Seismograph von dieser Gesellschaft. Also alles, was in dieser Gesellschaft diskutiert wird, taucht auch früher oder später im Rap oder in Rap-Videos auch auf. Auch alles, was so an falscher Ideologie im Raum steht, also gerade diese Selbstoptimierungsgeschichte, die in den letzten Jahren immer wichtiger geworden ist, total, total faszinierend, dass das im Rap so cartoonhaft mehr oder weniger dann auch auftaucht. So, und dann gibt's was ganz Philosophisches. Es ist eine super primitive Art, eigentlich Musik zu machen. Es ist ein Beat und eine Stimme. Es kann jeder zu jeder Zeit eigentlich machen. Und das ist genial, dass da immer wieder auch was total Neues und Geniales entsteht.
So, was hast du zuletzt richtig abgefeiert, Deutschrap?
Ja, ist schwierig, weil Also richtig, richtig abgefeiert, richtig gefallen hat mir zum Beispiel so die neuen Sachen von Simba. Hm. Ja. Das, also auch dieses melodischere, wenn er da anfängt zu singen. So, das sind so Sachen, die dann immer wieder rausstechen. Aber so richtig abfeiern, das, also da fällt mir die Antwort tatsächlich schwer. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, so, ey, dass jetzt jedes Jahr da was brandneues rauskommt. Aber es gibt immer wieder halt Leute, wo du auch merkst, da ist Feuer. Also Kolja Goldstein zum Beispiel, da hat man die ersten Sachen dann gehört und dachte so, okay, also hier hat einer wieder so ein Feuer. Also scheißegal, was der jetzt alles erzählt und ob das alles stimmt oder nicht. Aber diese Künstlerpersönlichkeit ist halt irgendwie krass und tritt krass in den Vordergrund.
Und hörst du Sachen lange oder ist es auch das, hat sich das verändert, dass du jetzt ein Album auch einmal hörst, sagst cool und dann aber auch nie wieder?
Ja, oder gar nicht erst das ganze Album oder so. Ich skippe mich da so einmal durch pro Woche. Die Sachen aus England finde ich zum Beispiel teilweise richtig fresh. So, da sind immer wieder so Leute dabei, die ich halt richtig geil finde. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, ey, ich bin da jetzt ganz tief drin in dieser Grime Daily Geschichte und höre mir das jetzt tagtäglich an. Mhm. Ich suche es ein bisschen raus für die Sendung. Es hat schon einen sehr professionellen Touch, auch teilweise bei mir.
Und was ist vielleicht noch abschließend das Format, was du dir wünschst? Also Bunker Talk hast du ja auch gestartet, du hast geschrieben und so weiter. Hast du so ein Ding, wo du sagst, eigentlich wäre es am geilsten, wenn ich das und das im journalistischen Bereich noch machen könnte?
Ich glaube, ich würde sogar, also gerade ganz gerne im gesellschaftlich-politischen Rahmen eigentlich mehr gute Gespräche führen.
Mit Common zum Beispiel.
Mit Common oder jetzt auch mehr, auch also eigentlich hätte ich es auch spannend gefunden, wenn man einen Bunker-Talk irgendwie im Bereich gesellschaftspolitisch relevante Leute irgendwie öffnen könnte. Aber ich glaube, auch der Bunker-Talk ist gerade so ein bisschen out. Ich überlege mir gerade neue Formate. Das eine ist irgendwie so ein Erklärformat. Also das ist etwas, was ich eigentlich gar nicht so richtig schön finde, weil ich finde es blöd, wenn eine Person vor der Kamera sitzt und ich erkläre euch die Welt. Aber die Leute mögen sowas ganz gerne. Da würde ich gerne sowas machen wie den Gedanken der Woche ein bisschen ausführlicher. So, hey, das habe ich entdeckt, das habe ich gelesen. Das könnte gerade eine Orientierung sein in diesen schwierigen Zeiten. Also wir leben ja auch wirklich in verrückten Zeiten und alle merken irgendwie so, okay, irgendwas stimmt hier nicht mehr so richtig. Und dann dachte ich mir, so ein Fitnessformat.
Wirklich?
Ja, ja, mal so normale Leute normale Leute wie mich beim Fitness.
normal.
Naja, gut, aber halt nicht irgendwie, hey, Leute, habt ihr auch Bock auf einen dickeren Bizeps?
Aber das und so Thema ist doch durch mittlerweile.
Die Fitnessformate?
Nee, dieses, dass das so plakativ gemacht wird. Ich habe schon den Eindruck, dass wenn es Fitnessformate gibt, dann geht es halt immer mehr Richtung so normal und es geht gar nicht mehr darum, diesen Bizeps zu haben, sondern gesund ernähren, mit dem eigenen Körpergewicht trainieren. Man braucht gar nicht so
ja, so aber viel. Ich hab gehört, dass viele Leute dann auf so Frauenfitnessvideos also Leute, die jetzt nicht diese ganz krassen Pumper sehen wollen, die weichen dann immer auf so Frauenfitnessvideos aus. Und dann könnte ich natürlich auch so etwas leichtere Fitnessübungen machen. dann mache ich so Fitness für den Klassenkampf.
Nackt. Geil. Ja, das ist doch ein guter Schlusssatz, oder? Hast du noch irgendwas, was du uns erzählen möchtest, bevor du jetzt los musst?
Nee.
Ja, wir hätten noch super viele Fragen.
Ja, wirklich. Dann müssen wir eine zweite Folge irgendwann nochmal machen. Komm, dann mach Schluss jetzt hier.
Wir haben das Phänomen Steiger ergründet. Wir wissen, dass du doch erfolgreich warst. Wir wissen, warum alles war, wie es war und warum es so ist, wie es jetzt ist.
Und ich es tut mir leid, ich habe euch wieder so zugelabert.
Nein, super.
So Schwall.
Aber das fand ich anders als sonst, glaube ich. Und jetzt packe ich dich noch so Michel Friedmann-mäßig an. Das wünschst du dir nämlich, glaube ich.
Ich mag
so das. So oft, wie du das erzählst.
Ich mag das.
Und das war's. Talk This Way.
Vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht.
Schön, dass du da bist. Talk This Way.